Endlich ausgemistet. Der Kofferraum ist voll und die Fahrt zum Wertstoffhof birgt ein Versprechen. Es wird leichter werden, aufgeräumter, luftiger. Die Fahrt zurück, jetzt mit leerem Auto, bestätigt, dieses wunderbare Gefühl der Erleichterung fährt mit. Was ist, wenn es nicht beim einmaligen Ausmisten bliebe, wenn es radikaler würde, schon im Alltag mitgelebt? Ich habe 4 Menschen besucht, die auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten gefunden haben. Die Architektin Anne Tiesela wohnt mitten in der Innenstadt von Nürnberg in einer kleinen Dreizimmerwohnung mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn. Der erste Blick sieht eine ganz normale Wohnung. Dem zweiten Blick fällt auf, dass nichts auffällt. Die Einrichtung ist zweckmäßig und beschränkt sich auf das Wesentliche. Überflüssiges ist Anne Tieselers Sache nicht. Vor 6 Jahren stand ein Umzug in die USA bevor. Das war der Auslöser, erst einmal innezuhalten und auszumisten. Was darf mit? Was soll weg? Was wird noch gebraucht und was hat ausgedient? Leichter sollte ihr Leben werden, im doppelten Wortsinn, geleitet von dem Gedanken.
Wir wissen ja gar nicht, ob wir dort bleiben oder ob wir hier bleiben und was wir dann danach machen. Und haben dann eben gesagt, wir befreien uns davon und haben das auf dem Flohmarkt fast alles verkaufen können, was sehr schön war und die Leute sich auch gefreut haben, das weiter nutzen können. Und sind rüber nach Amerika und standen dann in der leeren Wohnung und haben uns erstmal gefragt, was brauchen wir als erstes?
Ein Bett war die Antwort und eine Schlafcouch, auf der auch mal Freunde übernachten können. Die Küche war schon da. Und das war es erst einmal, was für das neue Leben in den USA nötig war. Alles auf Anfang. Frei sein im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der Umzug hat nicht nur neue Erfahrungen gebracht, sondern auch eine neue Sicht aufs Leben. Was brauche ich wirklich? Diese Frage begleitet seither Anne Tieselers Leben, auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland und der Geburt ihres Sohnes Lars vor knapp einem Jahr.
Wenn man halt diesen Schalter im Kopf umlegt und sagt, ich muss nicht alles immer sofort haben oder noch schlimmer im Vorhinein haben, dann kann man sich da eine Menge sparen.
Geld, das für Unternehmungen übrig bleibt. Die Veränderungen haben vor 5 Jahren begonnen, nach und nach, in kleinen Schritten, die auch für mehr Umweltverträglichkeit stehen sollten. Es war keine radikale Lebenswende. Anne Tiesela hat erst einmal aufgehört, Neues dazu zu kaufen. Dann reduzieren sich die Dinge von selbst, ohne großen Aufwand. Werbeprospekte schaut sie gar nicht erst an. Dann ist die Verführung auch nicht da, etwas einzukaufen, was man immer mal brauchen kann.
Wenn dann was weg ist, dann lebe ich erstmal ohne und schaue. Und wenn ich dann wirklich sage, ach Mensch, jetzt doch ein einfach schwarzes T-Shirt brauche ich vielleicht doch wieder, dann kaufe ich mir das. Aber erstmal warte ich halt ab und meistens vermisst man es echt nicht.
Seitdem ist das Leben der jungen Mutter und Ehefrau einfacher geworden. Eine Olivenseife wäscht Haare und Körper, eine zweite das Geschirr. Das Deo ist eine Creme, die sie selber mixt. Und Kastanien dienen als Waschmittel. Die Natur wäscht im Hause Tieseler. Das spart Plastik und andere Verpackungsmaterialien. Es geht ihr nicht nur darum, das Leben zu vereinfachen, indem die Dinge um sie herum überschaubar sind, sondern auch darum, Ressourcen sparsam zu verwenden. Zero Waste heißt der Fachausdruck dafür. Null Müll. Ein Blick in die Küche der Tieselers.
Wir haben halt auch fast keine Verpackungen, was das Einkaufen angeht, und nehmen da unsere Gläser mit oder eben Baumwollbeutel und so und tun das da immer rein. Das finde ich, sieht halt auch schön aus, wenn man den Schrank mal aufmacht.
Ja. Reis in großen, genau. Einweggläsern, Nudeln genauso. Die einzige Verpackung, die ich sehe, sind Haferflocken, die in Papier eingepackt sind.
Genau, und ich versuche dann eben eine Papierverpackung zu finden. Wenn es das gibt, umso besser. Man tut halt einfach das, was man kann.
Die Diskussion, wer den Müll rausträgt, findet bei den Tieselers, wenn überhaupt, 2-mal im Jahr statt. So oft füllt sich ein Marmeladenglas mit Müll, der nicht recycelt werden kann. Ein Stück Zahnseide zum Beispiel, ein Kühlschrankmagnet oder ein Zahnbürstenkopf.
Ich schätze die Sachen einfach mehr wert, die ich habe. Und insofern macht es mir dann auch Spaß, mich mit den Sachen zu beschäftigen, die ich halt noch brauche, weil es ja gar nicht mehr so viele sind. Mir kommt es eher so vor, dass die älteren Leute aus der Verwandtschaft dann eben mehr Wert auf diese Statussymbole in Anführungszeichen legen und da halt auch sagen, naja, wenn ihr schon jetzt auch ein Kind habt, dann gönnt euch doch sozusagen eine größere Wohnung. Dabei ist für mich genau umgekehrt, dass ich sage, ich gönne mir meine Freiheit und muss eben nicht so viel putzen, aufräumen und Dinge um mich haben und ja, investiert mein Zeit und Geld lieber in Erlebnisse.
Anne Tieseler lebt inzwischen vegan und arbeitet als Nachhaltigkeitscoach, gibt Tipps aus ihrem grünen Alltag, wie sie auch ihre Webseite genannt hat. Sie hat eine sehr entspannte Haltung zu den Dingen um sie herum. Vielleicht kommt sie ja daher, dass sie nicht viel braucht, um glücklich zu sein?
Nehmt nichts mit auf den Weg. Keinen Wanderstab und keine Vorratstasche. Kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Lukas 9, Vers 3.
Wenn man Kai Schumacher sprechen möchte, ist es das Beste, man fährt hin. Das Zweitbeste, man ruft ihn auf dem Festnetz an. Wann ich ihn denn am besten erreiche, frage ich seine Frau am anderen Ende des Apparates. Wenn die Sonne untergegangen ist. Eine passende Zeitangabe für einen, der mit der Natur lebt. Der Weg zu Kai Schumacher führt nach oben, an den Ortsrand von Kastel. In der Oberpfalz nahe am Berg ist der 58-Jährige zu Hause. Das Navigationsgerät des Autos will mich einen Wanderweg entlang schicken. Kai Schumacher würde schmunzeln und sagen, kein Wunder, solchen elektronischen Geräten kann man nicht vertrauen. Zum Glück kommt ein Postauto, bietet mir an, ihm zu folgen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ich es doch gefunden habe.
Ja, hat ein bisschen gedauert.
Kai Schumacher führt mich über den Hof des alten gelben Fachwerkbauernhauses, das er mit seiner Frau gepachtet hat. Er ist eigentlich nichts von Beruf, erzählt er verlegen, und arbeitet doch sein ganzes Leben schon als Bauer. Er pflanzt Gemüse, Obst und Blumen an. Seine Frau verarbeitet die Produkte.
Ja, das ist der alte Kuhstall und hier produziert sie. Da lagern Marmeladen und Chutneys.
Geht's dem Hügel
hoch?
Das ist
ein bisschen matschig. Da ein Gewächshaus.
Ach, da sieht man schon ein bisschen Salat kommen.
Ja, oben sind Radieschen, Salate, aber auch die Kohlpflanzen, die ich alle vorziehe. Links ist Rosenkohl, daneben in den Kisten die Kürbisse und Tomaten, Sellerie, Basilikum, die ganzen Blumen, Löwenmäuschen sehe ich gerade und Rittersporn, was weiß ich alles.
Also im Moment ist alles noch grün. Manches ist kleiner grün, manches größer grün,
ja,
aber noch blüht nichts.
Nee, gar
genau.
Weiter geht's den Hügel hoch zu den zwei Äckern, die Kai Schumacher bewirtschaftet.
Ob die Möhren jetzt keimen, möchte ich gucken.
Sie setzen ihre Brille auf, um genauer zu gucken.
Ja, das sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Da ist jetzt eine. Da ist eine Möhre, da ist eine Möhre, da ist eine Möhre.
Sieht für mich aus wie ein mini kleiner Grashalm.
Ja, das Unkraut ist auf jeden Fall schon größer.
Ist es existenziell für Sie, wenn das jetzt alles nicht wachsen würde?
Also die Möhren sind natürlich ein Hauptbestandteil. Wir gießen alles mit der Hand, nur mit Gießkannen. Und das braucht ungefähr 4 Tage, bis man da durch ist.
Es ist ein mühsames Geschäft, so wie er die Landwirtschaft betreibt. Sein Wissen hat er sich im Laufe seines Lebens angeeignet, einschließlich Kuhmelken und Schafe hüten. Learning by doing und learning by asking. Stück für Stück lernen von der Erfahrung anderer.
Ich habe eigentlich als Ziel immer gehabt, dass ich von meiner Händearbeit leben können möchte. Von dem, was man braucht zum Leben, habe ich alles. Also solange ich eine gute Natur habe um mich rum, geht es mir auch gut und da bin ich auch voll ausgefüllt.
Der 58-Jährige hat keinen Computer und kein Handy. Er lebt in, mit und von der Natur. Im Winter wird ausgeruht, im Frühling geht's los. Und der Sommer ist wie ein einziger langer Tag für Kai Schumacher. Dann ist er draußen, bei seiner Lieblingsbeschäftigung, die auch seine Arbeit ist. Er will die Erde spüren. Daher hat er auch nur 2 Geräte, einen Traktor und eine Fräse, die Erde mischt. Für alles andere nimmt er die Hand.
Ich ziehe auch die Pflanzen selber vor, also ich kaufe die auch nicht zu oder so, und pflanze alles mit der Hand und hacke alles mit der Hand und ernte alles mit der Hand. leichtes Leben ist es auf keinen Fall. Also wenn ich jetzt 10 Stunden am Tag auf den Knien rumrutsche, dann merke ich das. Aber ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ich hätte gar keinen Spaß dran, jetzt mit einer Pflanzmaschine da meine Porree-Pflanzen reinzustecken oder die Salatpflanzen und dann purzeln die unten raus und so. Das heißt immer, mit diesem Meter, den man auf den Traktor hochsteigt, hat der Bauer den Kontakt zu seinem Boden verloren. Und ich wühle gern. Also ich spüre meinen Boden und gucke auch gern. Ich höre auch keine Musik dabei oder sonst was, sondern ich bin dann immer bei der Arbeit. Da werde ich auch nicht müde bei. Ne? Also wenn ich hier im Haus sitze, werde ich schnell müde, aber auf dem Acker oder draußen werde ich eigentlich nicht müde.
Kai Schumacher ist keiner, der lange stillsitzen kann. Er muss sich bewegen. Schon die Stunde Interview auf der gemütlichen Bank in der warmen Küche ist ihm eigentlich zu lang. Lieber ist er 14 Stunden täglich draußen auf dem Feld. Da wäre ein Handy doch sehr praktisch, um ihn zu erreichen.
Meine Frau sagt immer, ich soll es mitnehmen, wenn ich ins Holz gehe, zum Beispiel, falls was passiert. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Und manchmal ist es tatsächlich so, meine Frau hat einen Notfall, also so ein einfaches Handy, wo man nur telefonieren kann, wobei da auch schon eine Kamera drin. Das geht gar nicht ohne. Die ruft mich manchmal an mit dem Handy, weil sie eine Nummer vergessen hat oder sowas. Und manchmal wäre es schon praktisch, wenn ich sie auch mal anrufen könnte auf dem Markt oder so. Aber nee, mache ich nicht. Nee, mag ich nicht.
Und was ist mit dem Computer? Fehlt ihm da nicht der Austausch mit der Welt? Er schaut mich verständnislos an.
Allein schon jetzt da irgendwo drauf zu drücken und dass dann die nächste Zeile kommt und dieses, dass der anders denkt als ich. Ich lehne es grundsätzlich ab, weil ich mich anders beschäftigen kann und viel lieber anders beschäftige und mir die Zeit viel zu kostbar ist und weil ich sowas grundsätzlich nicht unterstützen mag, weil das nicht zum Leben gehört. Also auch wenn das kein Zurück gibt, ja, es wird immer mehr werden, das ist mir ganz klar, das ist mir alles ganz klar.
Er hat viel Arbeit, im Sommer wenig Freizeit und ist, so gut es geht, den ganzen Tag draußen. Mehr, sagt er, braucht er nicht. Dazu passt auch die Antwort auf die Frage nach seinem Lieblingsgegenstand.
Im Moment ist es eine alte Schaufel, die mein liebster Gegenstand ist, weil ich die Geschenke gekriegt habe und die ist sowas von perfekt gemacht. Sowas beschäftigt mich dann eine Weile oder so und dann kann es aber im nächsten Moment wieder was anderes sein. Aber ob ich an irgendwas richtig hänge oder so, fällt mir jetzt eigentlich gar nichts ein.
Seine Frau ist mittlerweile vom Markt in Amberg zurückgekommen. Kai Schumacher schaut in den Bus, was alles verkauft worden ist. Seine Brote sind weg. Er ist froh, dass sich die Mühe des gestrigen Backtages gelohnt hat.
Wir müssen bis Weihnachten so viel Geld gespart haben, dass wir über den Winter kommen. Da brauchen wir so, sagen wir mal, 8.000 Euro ungefähr. Wir verdienen ja erst wieder im Juli. Aber es läppert sich trotzdem immer. Das Brot ist aber auch nicht viel. Das waren jetzt vielleicht zwischen 12 und 15 Kilo. Das ist auch nicht die Welt. Die Trockengestecke gehen und dann die Marmeladen, Chutneys, Holundersirup.
Und jetzt wartet Arbeit auf Sie, das muss jetzt alles rausgeräumt werden.
Ja.
Mhm. Gut, dann herzlichen Dank. Jetzt zur Arbeit,
ja, genau.
Lasse ich Sie wieder in Ruhe.
Ja.
Glücklich macht der Verzicht auf Überflüssiges. Diogenes.
Was wir besitzen, besitzt uns, sagt ein Bonmot. Stimmt das? In jedem Fall haben Gegenstände ein Gewicht, auf der Waage und manchmal auch auf der Seele. Und wenig Besitz kann die Freiheit vergrößern und auch die Mobilität, wie der Lebensstil von Conny Bisalski zeigt. Schon bald nach dem Abitur hat die heute 33-Jährige beschlossen, die Welt zu ihrem Zuhause zu machen. Sie ist eine digitale Nomadin. Ihr wichtigstes Werkzeug sind ihr Laptop und sie selbst. Sie beschreibt und bebildert in einem Blog ihr Leben und verdient sich so ihren Unterhalt. Und damit anderen zu zeigen, wie man so leben kann wie sie. Sie vermarktet ihren Lebensstil. Conny Bisalski bezeichnet sich als digitale Zen-Nomadin und spirituellen Freiheits-Junkie.
Es geht mir nicht nur darum, rumzureisen und mit dem Laptop zu arbeiten, sondern für mich geht es bei diesem Lifestyle um viel, viel mehr. Ich verbinde für mich die Vorteile dieser Freiheit, als digitale Nomadin mit mehr Achtsamkeit im Leben, mit einem mehr bewussteren Leben. Ich lebe vegan, ich mache sehr viel Yoga, ich meditiere jeden Tag, setze mich viel mit Spiritualität und meinem eigenen spirituellen Weg auseinander.
Die Freiheit, die sie immer gesucht hat, hat sie in der Welt gefunden. Ihre Leidenschaft ist das Surfen. Im World Wide Web, aber auch auf Meereswellen. Zu Hause ist, wo WLAN und ein Ozean sind.
Zum Beispiel Bali ist für mich ein Ort, der sich wie zu Hause mittlerweile anfühlt. Da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie es alles funktioniert. Es ist immer noch exotisch, klar, natürlich, dadurch, dass es so eine krass andere Kultur ist. Aber es fühlt sich wie zu Hause an, weil ich einfach ja, so immer wieder dorthin zurückkomme, viele Freunde dort habe und einfach dieses Gefühl habe, ich weiß, wie der Hase läuft und habe Erinnerungen. Ich glaube, Erinnerungen haben auch viel damit zu tun. Und bin einfach emotional verbunden mit dem Ort. Deutschland, klar, ist eine Art Heimat, aber es ist für mich nicht nur auf einen Ort begrenzt, sondern es können viele Orte sein für mich. Ja.
Für viele gehört ein Dach über dem Kopf zu den wichtigsten Dingen, die sie im Leben brauchen. Meistens meinen sie damit ein Dach, ein Zuhause. Auch Conny Bisalski hat es zwischendurch einmal probiert, in Berlin sesshaft zu werden. In einer Wohnung, mit einem festen Job. Nur um umso deutlicher zu spüren, der Wunsch nach einem ortsunabhängigen Leben mit größtmöglicher Freiheit ist stärker. Bei Conny als digitaler Nomadin ist die Welt das Zuhause. Aber Heimatorte braucht auch sie.
Ich halte mich auch vordergründig an Orten, wo ich das Meer habe. Nicht nur zum Surfen, auf einfach, weil es für mich ein Ort ist, wo ich viel Kraft bekomme und wo ich mich zu Hause fühle. Aber eigentlich eher immer außerhalb von Städten. Also ich bin kein Stadtkind mehr. Ich habe es probiert. Eingesehen, da ist mir zu viel los, zu viel Ablenkung, zu viel Menschen. Und ich brauche doch definitiv immer den Zugang zur Natur, was mich erdet. Und ich sage das auch immer wieder das Wort erden. Und das ist sehr wichtig für mich, eben dadurch, dass ich kein einziges Zuhause habe, Orte zu finden und immer wieder auch Praktiken und Strategien und Tools zu haben, wo ich mich erden kann, weil sonst ist ja verrückt.
Yoga und Meditation geben ihr so etwas wie eine Heimat im nomadischen Alltag. Und das kann die zierliche Veganerin schließlich überall praktizieren. Und joggen am Morgen oder am besten gleich surfen. Ab Mittag geht es dann an die Arbeit. Sie kann, muss aber nicht. Leben auf höchstem Grad an Flexibilität. Ihr Lebensstil bringt es mit sich, dass sie nur wenig besitzt. Ein paar Kartons stehen in ihrem Elternhaus und der Rest passt in einen Rucksack, der sich jederzeit schnüren lässt, um weiterzuziehen. Conny Bisalski bezeichnet sich selbst als Happy Minimalist. Für die 33-Jährige gilt: weniger Dinge, mehr Freiheit, mehr Glück. Kann dieses Prinzip auch auf die Kirche angewandt werden?
Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.
Die kleine Ortschaft Gräfensteinberg am Altmühlsee empfängt Besucher mit Hühnergegacker. Über den Gartenweg von Pfarrer Matthias Knoch läuft eine Katze. Vor dem Haus stehen ein Blumenstock und Gummistiefel. Die Idylle macht ein Schäferwagen vor dem Haus perfekt. Er leuchtet von Weitem in strahlendem Gelb und zaubert mit seinen roten Fensterläden jedem, der vorüberläuft, ein Lächeln ins Gesicht. Dieser Schäferwagen ist ein Gotteshaus.
Dürfen wir reingehen?
Ja, freilich, klar.
Super. Ja.
Dass ich die Sonne, den Wind spüre, den Wind höre in den Bäumen, die wunderschöne Umgebung sehe und es unmittelbar in den Gottesdienst mit aufnehmen kann. Also auch wirklich in die Predigt. Es ist sehr schön, vom Geist Gottes zu sprechen und Wind zu spüren. Das ist ein Traum. Da wirkt sich das in so einem Wechselspiel aus. Das ist fast wie ein Windspiel, so ein Glockenspiel. Der Wind geht rein und es klingt mal dieses, mal jenes.
Ausbruch aus festen Mauern, raus aus der Kirche, raus ins Freie. Auch in seinem Garten steht ein Schäferwagen, ein Geschenk seiner früheren Gemeinde. Er dient ihm als Rückzugsort. Dort meditiert er und kann ganz für sich sein. Als Matthias Knoch vor einigen Jahren mit diesem Schäferwagen in seine neue Gemeinde nach Gräfensteinberg gerollt ist, hat es im Kirchenvorstand Klick gemacht. Das ist es, was zu seiner Stelle als Urlaubsseelsorger perfekt passt. Ein mobiles Gotteshaus in Form einer Schäferwagenkirche. Die Kirche eben nicht im Dorf lassen, sondern raus mit ihr. Mit 60 Stundenkilometern und dem Schäferwagen als Anhänger kann Matthias Knoch durch die Gegend tuckern. An den See, in den Wald oder irgendwo anders hin, wo er gerade gebraucht wird.
Er hat uns mal ein Ehepaar erzählt, die im Urlaub waren am Altmühlsee. Ja, wir waren heute früh beim Frühstück gesessen und da hat unser Enkel aus dem Wohnmobil geschaut und hat gesagt, oh Opa, schau mal, da fährt eine Kirche vorbei, da fahren wir jetzt hinterher. Dann haben sie sich aufs Fahrrad gesetzt und sind hinterher gefahren und waren beim Gottesdienst dabei. Das Tolle ist, Schäferwagenkirche mit der Natur, mit dem Draußensein, lässt den Leuten so unglaublich viel Entscheidungsfreiheit. Also man muss keine Kirchentür auf und zu machen, sondern man geht hin, nimmt teil, findet Gefallen vielleicht dran und bleibt oder sagt, ach Mensch, nee, und geht wieder weiter.
3 mal 2 mal 2 Meter. Die Schäferwagenkirche ist eine der kleinsten Kirchen der Welt. Und doch groß genug, um ein Gotteshaus zu sein. Darauf weisen eindeutige Symbole hin. 2 Schaukästen an den Seiten, die die nächsten Gottesdienste ankündigen. Und Fensterkreuze hinten an den Türen.
Und diese Kreuze sind aus rotem Glas gemacht.
Wenn die Tür offen ist und die Sonne durchscheint, dann bildet sich durch dieses rote Fensterkreuz ein Kreuz auf der Wiese ab.
Wenn Sie sich hinstellen, bildet sich es auf Ihnen ab.
Und ein zweites Element, das ganz deutlich verrät, hier ist eine Kirche, ist, der Schäferwagen hat sogar einen kleinen Kirchturm.
Ja, genau. Ich glaube, der macht es wirklich auffällig. Das kleine Türmchen mit Glocke drinnen.
Dürften Sie das mal kurz für mich läuten eigentlich?
Ja, klar. Das ist die. Vielleicht kommen jetzt Leute vorbei.
Okay. Wunderbar, das ist auch so einfach. An einem Kreis hängt so eine Schnur dran und wenn man an der zieht, schon klingelt's.
Einfachheit ist das Prinzip des Schäferwagens. Weinkisten voll mit Gesangbüchern lagern im Inneren der fahrbaren Kirche und es gibt sogar einen Altar. Ein Tisch mit einem Holzkreuz, der für die Gottesdienste genauso nach draußen getragen wird wie die Kanzel, ein Pult aus Holz. Ein großes Schild an der Tür verspricht, ich habe Zeit.
Und das ist doch eine tolle Botschaft, ne? Wenn Leute herkommen und denken, hier hat wirklich jemand Zeit.
Vielleicht ist das ja das, was wir wirklich im Leben brauchen.
Ja, Zeit, aber eben auch Zeit zu haben. Sie könnten auch diesen Moment anders verleben und Sie werden nicht unbeschäftigt. Und ich auch. Und so geht's uns die ganze Zeit. Was breche ich mir raus? Was nehme ich mir auch?
Pfarrer Matthias Knoch erinnert an den, den er für den größten Minimalisten von allen hält und dessen Botschaft die Schäferwagenkirche mit ihrer Einfachheit unterstreicht.
Wie Jesus gelebt hat, war radikal einfach. Es ist für mich die Frage, ob ich dem überhaupt gerecht werde. Ich bin satt, ich habe ein schönes Haus, ich habe ein Gehalt, mir geht's eigentlich gut. Ich kann mich schon nicht in manche Menschen, denen ich begegne, hineinversetzen, die eben vielleicht nur 100 Euro für die Woche haben und trotzdem irgendwie auskommen müssen. Wenn Jesus also sagt, mal zu einem, der sagt, ich will unbedingt mit dir unterwegs sein, und der antwortet ihm, naja, pass auf, überleg dir's, denn die Füchse haben Gruben, haben einen Bau, wo sie drin sind, die Vögel bauen sich Nester auf den Bäumen, der Menschensohn, also er, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das sind sehr radikale Sätze.
Seht euch die Raben an. Sie säen nicht und sie ernten nicht und sammeln in keine Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Seht auf die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht.
Einige Religionen, darunter Christentum, Islam und manche Strömungen des Buddhismus, proklamieren das Seelenheil für die Besitzlosen im Jenseits. Würde ein wenig weniger uns auch im Diesseits glücklicher machen? Matthias Knoch meint am Beispiel Jesu, ja klar.
Er war grundsätzlich frei unterwegs. Frei heißt unglaublich abhängig, unglaublich arm. Und war unterwegs und hat dann hier und da Menschen gefunden, die gesagt haben, okay, aber heute Nacht kannst du zu mir kommen oder sowas. Aber zunächst mal zu wagen, so eine Freiheit zu leben, das ist nicht ganz einfach.